Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin von Schweizer Radio DRS. Ernüchterung in der EU. Die ganze Eurozone steckt in einer milden Rezession. Spanien und Frankreich verfehlen ihr Defizitziel. Eine Fastfood-Kette macht's vor, sagt die Gewerkschafterin. Von Lohngleichstellung sind, anders als McDonald's, viele andere Betriebe meilenweit entfernt. Revolution in Ägypten. Erstmals im arabischen Raum diskutieren zwei Präsidentschaftsanwärter im Fernsehen. Und Bruno Manser ist verschollen, doch sein Werk lebt weiter. Wie, hören Sie im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous, am Mikrofon sind Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Angelique Welchli.
Die Budgets von Spanien und Frankreich bereiten der EU Sorgen. Beide Länder werden es nach Einschätzung der EU-Kommission nicht schaffen, die vereinbarten Vorgaben einzuhalten. Vereinbart war, dass Frankreich und Spanien nächstes Jahr die Defizitmarke von 3% der Wirtschaftsleistung einhalten sollten. Gemäß der Konjunkturprognose der EU-Kommission kommt Spanien im Jahr 2013 auf ein Budgetdefizit von über 6% und Frankreich auf mehr als 4%. Insgesamt mache der Währungsraum mit den 17 Euro-Ländern Fortschritte beim Abbau der Neuverschuldung. Seit rund 3 Jahren können sich Firmen in der Schweiz freiwillig dem sogenannten Lohngleichheitsdialog anschließen. Der Dialog verpflichtet die Firmen, allen Frauen und Männern den gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit zu zahlen. Nach 3 Jahren ziehen nun die Verantwortlichen eine durchzogene Bilanz. Bisher hätten erst 10 Unternehmen den Lohngleichheitsdialog abgeschlossen. Diese allerdings hätten erfreuliche Resultate vorzuweisen, so etwa McDonald's, wo der Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern nur noch 0,7% betrage. In Polen hat das Parlament die umstrittene Rentenreform angenommen. Der Entscheid, das Pensionsalter von 65 auf 67 Jahre anzuheben, fiel mit gut 80 Stimmen Unterschied. Die Regierung Tusk will mit dieser Massnahme die Pensionskasse sanieren und die Staatsausgaben reduzieren. Damit es in Kraft treten kann, muss das Gesetz noch vom Senat und vom Staatspräsidenten gutgeheißen werden. In Deutschland ist die konservativ-liberale Regierung mit ihrer geplanten Steuersenkung vorerst gescheitert. Die geplanten Steuerentlastungen von 6 Milliarden Euro für die Bürgerinnen und Bürger erhielten im Bundesrat, der kleinen Parlamentskammer, keine Mehrheit. Die Regierung und der Bundestag haben nun die Möglichkeit, den Vermittlungsausschuss einzuberufen. In Griechenland ist die konservative Partei Nea Dimokratia bereit, sich an einer großen Koalition mit den Sozialisten zu beteiligen. Die Vorstellungen über die künftige Politik seien einander sehr ähnlich, sagte Parteichef Samaras. Der Chef der Sozialisten, Venizelos, hatte zuvor bereits eine kleine Linkspartei für eine Koalition gewinnen können. Allerdings, die Koalition steht noch nicht, noch sind viele Details nicht geregelt. Zusammen kämen die drei Parteien auf eine komfortable Mehrheit im Parlament. In Libyen befinden sich immer noch rund 4'000 Anhänger des getöteten Staatschefs Gaddafi in geheimen Gefängnissen der siegreichen Rebellen. Die Inhaftierten würden zum Teil misshandelt, sagte der Leiter der UNO-Mission in Libyen vor dem UNO-Sicherheitsrat. Es gebe auch glaubhafte Berichte, dass einige zu Tode gefoltert worden seien. Die Regierung kontrolliere heute 30 Haftzentren mit 3'000 Gefangenen. Im April haben in der Schweiz 8% mehr Personen ein Asylgesuch eingereicht als im Monat davor. Insgesamt waren es fast 2'500 Gesuche, wie das Bundesamt für Migration mitteilt. Die meisten Gesuchsteller kamen aus Eritrea, Tunesien und Nigeria. Stark zugenommen haben Asylgesuche aus China. Die gescheiterte Reorganisation im Bundesamt für Migration soll nicht weiter untersucht werden. Die Geschäftsprüfungskommission GPK des Nationalrats hat entschieden, auf eine eigene Untersuchung zu verzichten. Wie die GPK mitteilt, genügt das externe Gutachten, das Bundesrätin Sommaruga hatte ausarbeiten lassen. Die GPK werde aber die weitere Entwicklung im Bundesamt für Migration eng begleiten. Im Kanton Bern kann die Abstimmung über die Motorfahrzeugsteuern definitiv wiederholt werden. Das hat das Bundesgericht als letzte Instanz entschieden. Die Abstimmung muss wiederholt werden, weil das Resultat sehr knapp ausgefallen war. Eine Nachzählung war nicht möglich, weil mehrere Gemeinden ihre Stimmzettel bereits vernichtet hatten. Es gäbe schlicht keine andere Möglichkeit, um Klarheit über den Volkswillen zu schaffen, argumentierte das Bundesgericht.
Rendezvous. Die Euroländer sind in einer milden Rezession. Was heißt das für die nahe Zukunft der EU? Lohngleichstellung von Mann und Frau. Den meisten Schweizer Unternehmen ist das nicht mal der Rede wert. Dann umstritten zum Ersten. In Polen sollen die Renten auf 67 Jahre heraufgesetzt werden. Umstritten zum Zweiten. In den USA soll ein teures HIV-Medikament auch von Gesunden geschluckt werden. Ungeklärt ist Bruno Mansers Schicksal. Der Umweltschützer und Naturforscher ist verschollen. Was von ihm geblieben ist, dem gehen wir im Tagesgespräch nach. Zuerst noch Börse, Wetter, Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.905 Punkten, minus 0,4%. Der Euro wird zu 1.2014 gehandelt und der Dollar zu 92,81 Rappen. Das Wetter in der ganzen Schweiz bleibt es heute meist sonnig, zeitweise ziehen Schleierwolken vorbei. Es wird heiß bei 28 bis 32 Grad. Morgen Samstag ist es im Norden oft bewölkt und nass bei nur noch rund 15 Grad. Die Schneefallgrenze sinkt auf 2000 Meter. Im Süden bleibt es ziemlich sonnig bei 29 Grad. Am Sonntag ist es im Norden teils sonnig, teils bewölkt. Im Westen und Süden scheint meist die Sonne. Mit Bise bleibt es im Norden kühl bei rund 14 Grad. Im Süden wird es um 20 Grad warm. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden zwischen Wassen und Göschenen stockender Verkehr. Und in der Stadt Zürich ist die Seestraße in Höhe der Roten Fabrik zurzeit in beiden Richtungen wegen eines Brandes gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert.
Alle EU-Regierungen hören zurzeit gebannt zu, denn für sie geht es um viel. Indirekt darum, wie viel sie in den nächsten Monaten sparen müssen, also wie groß der Druck in den einzelnen EU-Ländern wird. Die EU-Kommission stellt jetzt nämlich ihre Wirtschaftsprognose fürs nächste halbe Jahr vor. Urs Bruderer in Brüssel, wirklich positiv tönt das ja nichts. 17 Euro-Länder, die in die Rezession rutschen bzw. in einer milden Rezession stecken, die Schulden steigen weiter. Aber immerhin, nächstes Jahr soll sich die Wirtschaft in der EU und im Euroraum erholen. Sagt die Kommission damit, mit unserem Sparkurs sind wir auf dem richtigen Weg. Ist es das?
Ich glaube, das will sie ganz sicher implizieren. Am Sparen führt auch für die EU-Kommission offenbar trotz Krise derzeit kein Weg vorbei. Aber der zuständige EU-Kommissar hat den Finger auch auf einen anderen wichtigen Punkt gelegt, auf die Ungleichgewichte, besonders die Ungleichgewichte zwischen den Ländern der Eurozone. Da stehen die einen Länder wie Deutschland inzwischen sehr, sehr gut da und die anderen katastrophal. Diese Ungleichgewichte, die sind in der Krise zwar ein wenig kleiner geworden, hat der Kommissar gesagt, aber sie müssten weiter reduziert werden. Und in diesem Zusammenhang hat er es explizit begrüßt, dass Deutschland zum Beispiel daran denkt, mehr Inflation zuzulassen in nächster Zeit, was dann den krisengeschüttelten Ländern hilft, im Preisniveau aufzuholen gegenüber Deutschland.
Was diese Prognose für die einzelnen Länder heißt, das deutscht die Kommission heute noch nicht groß aus. Trotzdem können Sie für uns abschätzen, was das für die einzelnen Staaten bedeutet.
Das stimmt. Im Detail will die Kommission diese Katze erst Ende Monat aus dem Sack lassen. Andeutungen hat sie aber gemacht oder Hinweise gegeben. Italien zum Beispiel soll auf einem guten Weg sein, heißt es. Das ist also nicht damit zu rechnen, dass man von Italien weitere Spar- und Reformmaßnahmen verlangen wird. Gegenüber Spanien hingegen lässt man derzeit nicht locker. Und das hat offenbar den Hintergrund, dass man sich sagt, in Spanien müssen jetzt vor allem auch mal die Regionen ans Sparen denken. Die Regierung hat ziemlich viel gemacht, aber die Regionen geben viel Geld aus. Und solange die nicht den Ernst der Lage erkennen, kommen von Brüssel keine Signale der Entwarnung. Und auch auf Frankreich wurde gewarnt, da hieß es auch, Frankreich erreiche die Ziele nicht, die vorgegeben sind im nächsten Jahr. Das ist ein Hinweis an den neuen Präsidenten Hollande, der während dem Wahlkampf vor allem von Wachstum gesprochen hat, dass er jetzt auch ans Sparen denken muss. Und was Griechenland angeht, da sieht es ziemlich düster aus. Da hat die Kommission heute wieder vorgerechnet, wenn wir an den Zielen festhalten, dann wären weitere Einsparungen in den nächsten Monaten notwendig.
Wie viel genau in Euro gespart werden muss, ist also vor der Hand noch offen. Sie haben das Stichwort Wachstum genannt. Ist auch gesagt worden, was zu tun wäre, damit es ein Wirtschaftswachstum gibt, also zumindest einen Aufschwung?
Genau, das gehört ja hier immer zusammen. Man sagt immer, einerseits müssen wir sparen, andererseits müssen wir uns ums Wachstum kümmern. Wir müssen beides tun. Und in Sachen Wachstum hat der zuständige Kommissar Olli Rehn nochmals unterstrichen, dass er jetzt gezielte Investitionen in Infrastrukturprojekte erwartet. Er möchte die finanzieren, vor allem mit Mitteln der Europäischen Investitionsbank. Das wäre ein ziemlich schneller Weg, um Geld für Infrastrukturprojekte locker zu machen, sagt er. Er möchte die Mittel der Investitionsbank aufstocken und er wünscht sich, dass die EU-Kommission sogenannte Projektbonds herausgeben könnte. Nicht Eurobonds, das ist was ganz anderes. Da geht es darum, die Schulden der Staaten in den Griff zu bekommen, sondern Projektbonds, mit denen man auch Infrastrukturprojekte gezielt fördern könnte. Das sind seine zwei Pferde, auf die er setzt, wenn es um Wachstum geht.
Danke für diese ersten Einschätzungen aus Brüssel. Urs Bruderer. Bezahlt eine Firma immer den gleichen Lohn für die gleiche Arbeit, egal ob ein Mann oder eine Frau sie macht? Darauf wollen die meisten Unternehmen in der Schweiz keine Antwort geben. Sie machen nicht mit beim sogenannten Lohngleichheitsdialog, bei dem die Lohndaten analysiert werden. Der Gerechtigkeitsfrage gestellt hat sich hingegen McDonald's Schweiz. Barbara Wittmer.
Die Resultate von McDonald's Schweiz können sich sehen lassen. Bei den Hamburger Restaurants ist die Forderung nach gleichem Lohn für gleichwertige Arbeit weitgehend erfüllt. Dies zeigt eine Analyse der Lohndaten von Bund, Gewerkschaften und betroffener Firma. Gabriela Leone, Personalchefin von McDonald's, freut sich.
Wir sind sehr glücklich. Das Endresultat zeigt einen Unterschied von 0,7% auf, die wir, ich sage jetzt im Moment, durch objektive Faktoren nicht erklären können.
Objektive Faktoren, die Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen erklären, sind beispielsweise unterschiedliche Funktionen, Hierarchiestufen oder Ausbildung. Solche Lohnunterschiede sind zulässig, sind also nicht diskriminierend. Verboten hingegen sind Lohndifferenzen, die sich nur mit dem Geschlecht erklären lassen. Im Schweizer Durchschnitt betragen sie rund 9%. Mit einer Lohndiskriminierung von weniger als 1% steht McDonald's also gut da. Diese Tatsache anerkennt auch Christine Michel von der UNIA. Die Gewerkschaft war im Rahmen des Projekts Lohngleichheitsdialog an der Überprüfung der Lohndaten beteiligt.
Wir sind nicht so erstaunt darüber, haben nicht damit gerechnet, dass es sehr hohe Differenzen gibt.
Denn bei McDonald's gibt es vergleichsweise viele einfache Jobs, die sich relativ leicht vergleichen lassen. Deshalb sind in den Tieflohnbereichen die Lohnunterschiede vergleichsweise kleiner. Trotzdem sei die Teilnahme von McDonald's am Lohndialog wichtig, heißt es beim Bund und bei den Gewerkschaften. Bisher haben nämlich Unternehmen aus der Privatwirtschaft selbst dann gezögert, wenn sie eigentlich nichts zu verbergen hatten.
McDonald's ist erst das 10. Unternehmen, das bisher den Lohngleichheitsdialog abgeschlossen hat, also weiß, wie gerecht es entlöhnt. Erst weil theoretisch 7.300 Unternehmen bei sich überprüfen lassen könnten oder sollten, wie viel Männer und Frauen verdienen bei gleicher Arbeit. Barbara Wittmer ist nun hier. Barbara Wittmer, warum zieren sich die vielen anderen Betriebe?
Der wichtigste Faktor ist sicher der, dass sich die Firmen nur sehr ungern in die Lohndaten blicken lassen, schon gar nicht, wenn die Gewerkschaften mit am Prozess beteiligt sind. Und im Projekt Lohngleichheitsdialog, den der Bund vor 3 Jahren angestoßen hat, sind eben die Sozialpartner mit eingebunden. Das ist sicher der wichtigste Grund, dass sich die Firmen zurückhalten. Ein anderer Grund ist, dass das ein schlechtes Timing war. Das war nämlich gerade auf dem Höhepunkt Höhepunkt der Finanzkrise. Da hatten viele Unternehmen andere Prioritäten. Es ging ums Überleben und nicht um Lohngleichheit in erster Linie. Und dazu kommt auch, der Prozess ist relativ aufwendig. Vielerorts sind die Lohnstrukturen hochkomplex und lassen sich auch nur schwer vergleichen.
Und hat man jetzt eine Vorstellung, wie man die Unternehmen, die abseits stehen, zu diesem Lohngleichheitsdialog bewegen will?
Ja, beim Bund will man nun die Strategie ändern. Man will jetzt nicht mehr unbedingt auf die Missstände hinweisen, den Unternehmen auf die Finger klopfen, sondern man will jetzt eher positive Beispiele ins Schaufenster stellen, wie jetzt eben zum Beispiel McDonald's, wo sich zeigt, dass es da kaum Lohndifferenzen gibt. Solche Unternehmen sollen als lobenswerte Vorbilder porträtiert werden, die sich dann auch gut darstellen können auf dem Stellenmarkt, die dann attraktiv wirken und andere Unternehmen dazu animieren, auch mitzumachen.
Hat denn der Lohngleichheitsdialog wenigstens eine indirekte Wirkung? Oder mit anderen Worten gesagt, ist der Unterschied zwischen Männer- und Frauenlöhnen geschrumpft? Nur schon zum Beispiel, seit man darüber redet.
Nein, die Resultate sind eher enttäuschend. Also die Lohndifferenzen nehmen eher zu als ab jetzt im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise. Die Lohnunterschiede zwischen den Geschlechtern sind immer noch rund 10%. Davon lässt sich die Hälfte erklären damit, dass Männer tendenziell die bessere Ausbildung immer noch haben, dass sie hierarchisch höher gestellt sind. Und ein Rest von etwa 10% ist nach wie vor unerklärbar. Also das sind die echten Diskriminierungen. Und bis 2014 will man sich jetzt beim Bund noch Zeit nehmen mit diesem Lohndialog. Man will versuchen, das Projekt doch noch zum Fliegen zu bringen. Zeigt sich dann, dass die Firmen eben doch nicht freiwillig sich überprüfen lassen und allenfalls Differenzen freiwillig anpassen, dann wird sicher der Ruf nach einem Zwang wieder lauter, zum Beispiel nach einer Lohnpolizei, die dann diese Lohndifferenzen anschaut und allenfalls Änderungen einfordert.
Sagt deres Wirtschaftsredaktorin Barbara Wittmer. Rendezvous ist 13 Minuten vor 13 Uhr. Eile mit zu viel Weile bei der Energiewende, das werfen die Umweltverbände dem Bundesrat vor. Konkret geht es um die Gelder aus der CO2-Abgabe auf Heizöl. Diese Abgabe soll rasch erhöht werden, um Hauseigentümer zu subventionieren, die ihre Liegenschaften isolieren wollen. Das Parlament habe dem klar zugestimmt und den Bundesrat dazu ermächtigt, die Abgabe schneller zu erhöhen, als er es jetzt tut. Inlandredaktor Christian von Burg.
Es war ein langes parlamentarisches Ringen um die Revision des CO2-Gesetzes. Im Verlauf der Debatte im Ständerat stellte FDP-Mann Hans Hess den Antrag, dass der Bundesrat die Kompetenz haben müsse, die Höhe der CO2-Abgabe so anzupassen, dass das gesteckte Ziel zur Senkung der Treibhausgase auch erreicht werden könne. Aber jetzt plant das Energiedepartement eine Erhöhung dieser Abgabe erst auf 2014. Hans Hess zeigt sich konsterniert.
Ich bin überrascht, dass sich der Bundesrat nicht an den Beschluss des Parlaments hält. Das ist der National- und Ständerat, die so beschlossen haben, und ich hätte jetzt erwartet, dass sich der Bundesrat daran hält.
Konsterniert sind auch die Umweltverbände. Sie haben beim emeritierten Professor für Umweltrecht Herbert Rausch ein Gutachten in Auftrag gegeben. Patrick Hofstetter, Klimaexperte beim WWF, sagt dazu:
Unser Gutachten zeigt, dass eine Abgabeerhöhung 2013 juristisch möglich ist. Sachlich ist sie dringend nötig, weil die Emissionen schon heute weit höher liegen, als sie sollten.
Und wenn die Abgabe nicht erhöht werde, fehle beim Gebäudesanierungsprogramm des Bundes im nächsten Jahr ein Drittel des vorgesehenen Geldes. So werde die Energiewende nicht vorangetrieben, sondern mit juristischen Vorwänden verschleppt. Im Departement von Doris Leuthardt lässt man diese Vorwürfe nicht auf sich sitzen. Man könne den Abgabesatz nicht schon mit Inkraftsetzen des neuen Gesetzes gleich erhöhen. Bürger und Wirtschaft müssten sich erst darauf einstellen können, sagt die Chefin der Abteilung Klima beim Bundesamt für Umwelt, Andrea Burkhardt.
Hier müssen wir zuerst Zeit geben. Das ist aber unsere Interpretation. Wir haben diesen Vorschlag jetzt in die Anhörung gegeben und selbstverständlich haben alle Parteien die Gelegenheit, Stellung zu nehmen, und der Bundesrat wird dann gestützt auf diese Stellungnahmen die Verordnung definitiv gutheißen.
Ganz ausgeschlossen scheint eine Erhöhung der CO2-Abgabe auf nächstes Jahr also nicht. Und so bleibt es möglich, dass die energetische Sanierung der Gebäude in der Schweiz doch noch schneller vorankommt.
Fernsehduelle zwischen Präsidentschaftskandidaten. Die kennt man in Europa bestens, kürzlich zwischen François Hollande und Nicolas Sarkozy. Man kennt sie auch aus den USA, wo die Kandidaten nicht direkt miteinander diskutieren, sondern auf Fragen antworten. Und gestern gab es als Premiere eine solche Fernsehdebatte in Ägypten. Zum ersten Mal im arabischen Raum trafen die zwei aussichtsreichsten Präsidentschaftskandidaten aufeinander, Amr Moussa und Abdul Futuch. Die Debatte verfolgt hat Jörg Bischof, der Nahost-Korrespondent der NZZ. Ihn fragte ich, wie sah diese erste Fernsehdebatte in Ägypten aus?
Die sah eigentlich nach dem Muster westlicher Fernsehkanaldebatten aus. Jeder stand so an einem Stehpültchen und beantwortete Fragen, die die zwei Moderatoren stellten. Allerdings konnten die beiden Kandidaten auch Fragen aneinander stellen und auf die Vorwürfe des anderen antworten.
Amr Moussa ist ja ein erfahrener Politiker und mit einer Vergangenheit mit Mubarak. Auf der anderen Seite der Muslimbruder Abdul Futuch. Wie haben die zwei sich inhaltlich geschlagen?
Also beide haben sich eigentlich sehr gut geschlagen. Also rein rhetorisch sind ja die meisten Ägypter ein Naturtalent. Sie können also gut reden und auch diese beiden Kandidaten haben dies erneut unter Beweis gestellt. Die inhaltlichen Themen, auf die sie antworten mussten, da haben sich eigentlich nicht große Unterschiede gezeigt. Die Gegensätze zeigten sich auf der einen Seite in der Vergangenheit der Kandidaten, die sie sich gegenseitig zum Vorwurf machten, und auf der anderen Seite in den Prioritäten, die sie setzten. Amr Moussa stellte sich eindeutig als ein Kandidat vor, der die nötige Erfahrung für den Präsidentenjob hat und der eigentlich ein eher konservatives Programm vertritt, also ein Programm, das Ordnung, Ruhe und Stabilität verspricht. Währenddem Abdul Futuch sich eindeutig als Revolutionärkandidat positionierte und sagte, er vertrete die Jugend. Das sah man übrigens auch am ganzen sprachlichen Ausdruck der beiden, während Amr Moussa eher in den alten Formeln des politischen Diskurses in den arabischen Ländern sich ausdrückte, wirkte doch Abdul Futuch bedeutend lebendiger in seinem Ausdruck.
Dieses Fernsehduell war so etwas wie eine Premiere im arabischen Raum. Was denken Sie, was bedeutet es für den Demokratisierungsprozess in Ägypten?
Ja, also die Bedeutung dieses Fernsehduells ließ sich schon einfach daran erkennen, dass rundherum die beiden Privatsender viertelstundenlang Reklame sendeten und also die Zuschauer sehr lange warten mussten, bis sie endlich die Kandidaten vor sich sahen. Er bedeutet auch irgendwie den Höhepunkt einer ganzen Entwicklung in den Medien des arabischen Raumes, die mit den privaten Fernsehsendern und vor allem den privaten Nachrichtensendern angefangen hat und die effektiv die politische Debatte und auch die tabufreie politische Debatte seit 10 Jahren den Arabern vorgeführt hat. Und ich glaube, dieses Fernsehduell ist jetzt ein Höhepunkt, weil es hier auch darum geht, eben politische Macht zu verteilen und die Bürger sich aufgrund dieser Debatte eben sich die Meinung bilden müssen, für wen sie stimmen. Und das ist ein Ereignis von größter Bedeutung und wird in den nächsten Jahren immer mehr Bedeutung erhalten.
Soweit die Einschätzung von Jörg Bischof im Rendezvous. Er ist Nahost-Korrespondent der NZZ. Erst mit 67 in Pension gehen. Was in anderen europäischen Ländern erst diskutiert wird, hat das polnische Parlament soeben beschlossen. Die Rentenreform ist hoch umstritten. Vor allem die Gewerkschaften wehren sich mit allen Mitteln dagegen. Doch die polnische Bevölkerung altert dramatisch. Die Regierung wirbt so um Verständnis bei der Bevölkerung. Aus Warschau, Marc Lehmann.
Polska rodzina jeszcze 30 lat temu wyglądała zupełnie inaczej niż dziś.
Ein Werbespot im polnischen Fernsehen soll der Bevölkerung die Rentenreform schmackhaft machen. Das Familienbild ändere sich, die Menschen würden immer älter. Für einen gesicherten Ruhestand müssten sie halt etwas länger arbeiten.
To dobrze. Przecież kochamy naszych rodziców.
Die Regierung lässt nichts unversucht, um den Leuten die Notwendigkeit einer Rentenreform zu erklären. Kommt die Botschaft an?
Przerażona jestem w tej chwili wiekiem, natomiast może są rozsądne, logiczne argumenty.
Na ja, vielleicht gäbe es einleuchtende Argumente für ein höheres Rentenalter. Länger arbeiten wolle sie trotzdem nicht, sagt diese etwa 40-jährige Frau in Danzig. Bisher liegt das offizielle Rentenalter für Frauen bei 60, für Männer bei 65 Jahren. Weil aber zahlreiche Berufe noch von Rentenprivilegien profitieren, etwa Polizisten oder Bergbauarbeiter, gehen viele in Polen schon mit 55 oder noch früher in Rente. Das sei nicht länger finanzierbar, sagt der Parlamentsabgeordnete Jerzy Borowczak von der liberalen Regierungspartei PO.
Żaden system tego nie wytrzyma. Jeśli ludzie pracują 15 lat, a 20 są na emeryturze, no tak nie może być. No.
Die Rentenkasse ZUS, das Pendant zur schweizerischen AHV, habe viel zu wenig Geld. Man habe deshalb schon Geld aus der zweiten Säule der Pensionskasse in die staatliche Grundversorgung verschieben müssen. Die Gesellschaft altert rasch. Polen hat eine der tiefsten Geburtenraten in Europa, außerdem kaum Einwanderung. Wollten sie ihren Lebensstandard im Alter einigermaßen halten, müssten die Leute sich darauf einstellen, länger zu arbeiten, sagt der Wirtschaftsprofessor Bohdan Wisniewicz, was durchaus möglich sei. Man sei gesünder, die Arbeitsbedingungen seien besser geworden.
It is absolutely necessary that people work longer.
Die Gewerkschaften sehen das keineswegs so. Arbeiten bis zum Tod, so lautet eine Warnung. Die Menschen müssten schuften, bis sie nichts mehr von der Rente hätten, für die sie ein Leben lang einzahlten. Außerdem seien die flankierenden Maßnahmen völlig ungenügend, was auch Wirtschaftsexperte Wisniewicz so sieht. So gäbe es in Polen eine Art Oma-Kultur. Pensionierte Frauen ab 55 hüteten die Großkinder. Das sei natürlich nicht mehr möglich, wenn sie bis 67 arbeiteten.
For example, we call it a grandma culture.
Also müsse die Regierung zum Beispiel mehr Kindertagesstätten zur Verfügung stellen. Der Streit um ein höheres Rentenalter ist heftig in Polen. Die Gewerkschaften wollen nicht klein beigeben, verlangen eine Volksabstimmung und sie haben ein Druckmittel entdeckt. Für die Zeit der kommenden Fußball-EM drohen sie mit Streiks.
Rentenalter 67 in Polen, Marc Lehmann hat berichtet. Und von der Vorreiterrolle Polens zur Vorreiterrolle der USA. Worum geht's? Wenn gesunde Menschen das Medikament namens Truvada konsequent einnehmen, schützt es vor einer Infektion mit dem HIV-Virus. Das zeigen mehrere neue Studien. Darum hat jetzt ein Expertengremium in den USA die Empfehlung herausgegeben, die US-Arzneimittelbehörde solle Truvada auch für die Abgabe an Patienten zulassen, die nicht mit dem HIV-Virus infiziert sind. Medikamentöse AIDS-Prävention für Gesunde – ein brisanter Entscheid. Wissenschaftsredaktor Patrick Tschudin.
Manuel Batteke vom Universitätsspital Basel ist Spezialist für HIV und andere Infektionskrankheiten. Batteke hält es in gewissen, klar eingegrenzten, wenigen Situationen für durchaus sinnvoll, wenn Gesunde sich mit einem Medikament schützen.
Alle Situationen, wo ein sehr hohes Risiko besteht und wir wissen, dass zurzeit viele Ansteckungen geschehen unter Homosexuellen. Das heißt, dass wenn hier die Sexualkontakte risikobehaftet sind, dann kann ein Gesunder nun sagen, er nimmt andauernd Medikamente oder in diesen Phasen, wo ein Risiko eingegangen wird.
Aber, und das ist wichtiger und nicht zu vergessen, das Medikament schützt nicht vor allen anderen sexuell übertragbaren Krankheiten.
Es ist natürlich viel besser, wenn Safer-Sex-Maßnahmen durchgeführt werden oder HIV-Infizierte wissen, dass sie HIV-infiziert sind, sodass diese sich behandeln lassen können.
Denn HIV-infizierte Menschen, wenn sie ihrerseits ihre Medikamente konsequent einnehmen, können andere nach einer gewissen Zeit nicht mehr anstecken. Das Medikament Truvada ist für den Einsatz bei Gesunden bisher nicht zugelassen. Die US-Behörden folgen allerdings meistens den Empfehlungen des Gremiums, das jetzt die Zulassung dafür unterstützt. Es ist darum abzusehen, dass früher oder später die Schweizer Behörden folgen werden. Darum stellt sich die Frage, was sich dann für das Sexualleben von Herrn und Frau Schweizer ändern wird.
Für die meisten wohl nicht. Allerdings ist es wichtig zu sagen, dass bei wechselnden Partnern HIV und andere sexuell übertragene Krankheiten immer ein Thema sein müssen.
Und nicht zu vergessen, das Medikament hat auch viele Nebenwirkungen. Zudem ist nicht bekannt, wie groß die Schutzwirkung ist, wenn es jemand nur kurz, sagen wir wenige Tage, vor einer absehbaren Risikosituation einnimmt.
Ich denke, es sollte wirklich kein Lifestyle-Medikament werden.
Ein Lifestyle-Medikament, das meint ein Medikament, das vor einem absehbar sexuell ausschweifenden Wochenende einfach so und sorglos eingeworfen würde. Die Devise «Safer Sex» gilt darum natürlich generell weiterhin.
Patrick Tschudin hat berichtet. 20 Jahre Bruno Mansafon, das ist gleich Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Angelique Welchli.
Frankreich und Spanien werden es nach Einschätzung der EU-Kommission nicht schaffen, die vereinbarten Budgetvorgaben einzuhalten. Gemäß der Konjunkturprognose kommt Spanien nächstes Jahr auf ein Budgetdefizit von über 6% und Frankreich auf eines von über 4%. In Polen hat das Parlament die umstrittene Rentenreform angenommen. Das Pensionsalter soll von 65 auf 67 Jahre angehoben werden. Noch fehlen aber die Zustimmungen von Senat und Staatspräsident. Nur wenige Schweizer Firmen wollen sich verpflichten, gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit zu zahlen. Seit den 3 Jahren, in denen es den sogenannten Lohngleichheitsdialog gibt, haben diesen nur 10 Firmen abgeschlossen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.